Wasser gucke ich, dass ich immer ausreichend da habe und ja, so ein paar Konserven und Nudeln.
Zu Tisch bitte. Der Podcast über Ernährung und eure Orientierung zwischen Mythen und Wissenschaft.
Moin und hallo aus Niedersachsen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem gemeinsamen Podcast der DGE-Sektion Niedersachsen und der Vernetzungsstelle Seniorenernährung Niedersachsen. Ich bin Dörte Hennemann.
Ich bin Celine Büster.
Und ich bin Nicole Eckelmann.
Ja, und willkommen zur dritten Folge unserer Sonderstaffel Ernährungsnotfallvorsorge. Wir kürzen das ab mit ENV. Heute geht es um die private Notfallvorsorge in euren eigenen vier Wänden quasi und auch in unseren eigenen vier Wänden. Und in dieser Folge rücken wir den Blick noch viel, viel näher in den eigenen Alltag. Es geht also um die Frage, wie wir uns auf Krisensituationen vorbereiten können. Und dafür schauen wir uns unsere eigenen Vorräte einmal an und richten unseren Blick auf Personengruppen, die in Krisenzeiten besonders vulnerabel sind.
Ja, schauen wir nochmal auf die allgemeinen Empfehlungen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt, dass Privathaushalte, also wir alle zu Hause, dass wir Vorräte an Lebensmitteln, Trinkwasser und wichtigen Gütern für etwa 10 Tage vorhalten, zumindest aber für 3 Tage. Dahinter steht die Vorstellung, dass wir im Fall von Versorgungsstörungen, also etwa bei extremen Wetterereignissen, langanhaltenden Stromausfällen oder anderen Krisen, für eine bestimmte Zeit eigenständig handlungsfähig bleiben. Die Realität sieht allerdings anders aus. Die Studien zeigen, dass die meisten Menschen diesen Empfehlungen gar nicht vollständig umsetzen. In vielen Haushalten sind zwar Lebensmittel vorhanden, mit denen man auf die ersten 3 Tage überbrücken könnte, aber dieser Vorrat besteht oft überwiegend aus frischen oder kühlpflichtigen Produkten, also Brot, frisches Obst, Gemüse, Joghurt und Käse. Genau diese Lebensmittel sind in Krisenzeiten besonders verwundbar, wenn nämlich zum Beispiel der Kühlschrank gar nicht mehr läuft oder der Zugang zu Supermärkten eingeschränkt ist.
In dieser Folge möchten wir deshalb sehr konkret über Alltagsrealitäten sprechen, über begrenzten Platz, knappe finanzielle Mittel, gesundheitliche Einschränkungen und unterschiedliche Wohnformen. Und darüber, wie wir uns als Menschen unterscheiden, etwa als Studierende in WGs oder Seniorinnen und Senioren, die alleine zu Hause leben, genauso wie Menschen in betreuten Wohnformen. Wie kann hier eine angemessene Ernährungsnotfallvorsorge funktionieren? Wir werden uns ansehen, welche spezifischen Herausforderungen diese Gruppen haben, wo sie auf Unterstützung angewiesen sind und wie wir Informationen und Beratungen so gestalten können, dass sie nicht zusätzlich belasten, sondern entlasten.
So, bevor wir in unseren eigenen Alltag schauen, möchten wir noch einmal kurz einen Blick in ein Land werfen, wo die Notfallvorsorge schon längst fest im täglichen Leben etabliert ist, in Finnland. Dort ist die private Notfallvorsorge seit Jahrzehnten kulturell verankert. Also Vorratshaltung gilt dort als persönliche Verantwortung und ein ganz normaler Teil der Lebensweise. Laut einer aktuellen Umfrage der finnischen Notfallorganisation aus dem Jahr 2025 schätzen glatte 54% der Haushalte ihre Versorge ein, dass sie im Einklang mit den nationalen 3-Tage-Empfehlungen stehen. Das heißt also, 4 von 5 Finninnen und Finnen kennen auch schon diese Empfehlung überhaupt und setzen halt die so dermaßen um mit mehr als der Hälfte. Zum Vergleich, bei uns zeigen Studien, dass die BBK-Empfehlungen vielen Menschen schlichtweg gar nicht bekannt ist. Und ich finde, deswegen stellt sich für mich die Frage, warum hakt es bei uns eigentlich noch? Weshalb sind wir im Gegensatz zu Finnland jetzt noch eigentlich gar nicht wirklich gut auf den Krisenfall vorbereitet? Was denkt ihr?
Naja, also ich finde das schon allein, Melanie wollte ich jetzt schon sagen, aber weil mir Melanie Speck einfällt, die nämlich von der Hochschule Osnabrück da auch eine Untersuchung gemacht hat, aber dazu kommen wir später. Nicole und Celine, bei uns, so habe ich den Eindruck, mal mit meiner privaten Brille auf der Nase, dass es einfach, dass es noch nicht angekommen ist, dass wir in diese Situation, diesen Blick nicht haben, dass Notfälle passieren können, obwohl sie ja passieren können. Wir ja jetzt gerade live und wir nehmen den Podcast ja im Sommer 26 auf, die Brände, die in der Eifel stattfinden oder Berlin im Herbst, im Winter vor etwa einem Jahr, wo kein Strom war. Also es ist ja eigentlich auch da, aber es ist kulturell bei uns nicht so verankert. Also so empfinde ich das.
Ich glaube vor allem auch in der Zeit, in der wir momentan leben. Also wir sind es so gewohnt, dass man eigentlich im Supermarkt alles jederzeit kriegen kann, dass alles ständig verfügbar ist. Wenn wir, glaube ich, einfach nur in die 50er oder 60er gucken, war das alles noch ganz anders, auch hier in Deutschland. Ich denke, Vorratshaltung war da eine ganz andere Thematik.
Mhm. Stimmt total. Um jetzt auch mal fair zu bleiben mit dem Vergleich mit Finnland, hinkt natürlich manchmal auch ein bisschen, weil deren geopolitische Lage ist ja auch ganz anders tatsächlich. Die haben ja diese unendlich lange Grenze zu Russland und sind ja sozusagen schon seit vielen Jahrzehnten damit konfrontiert, dass halt eben so ein Krisenfall eintreten kann. Ja, das stimmt. Naja, die Empfehlungen zu der Notfallvorsorge sind also kaum bekannt und viele Menschen schätzen die Wahrscheinlichkeit größerer Krisen zudem als sehr gering an. Also ich merke das auch in meinem Umfeld. Also wenn ich da frage, also eigentlich glauben wir ja alle nicht, dass es uns wirklich betreffen würde. Und ich finde, die Frage stellt sich ja auch, wie schaffen wir das, dass das schon mehr nach vorne rückt, dass wir dafür sensibilisiert werden, aber halt eben auch, damit wir nicht, dass wir nicht in Panikmodus geraten. Das ist ja auch ganz wichtig. Und diesen Punkt hat halt eben auch nochmal Anneke von Reken von der Verbraucherzentrale Niedersachsen als ganz zentral herausgestrichen.
Aber sich mit privater Notfallvorsorge auseinanderzusetzen, ist auch für kleine Notfälle ganz wichtig. Zum Beispiel bei schwerem Unwetter, dass die Infrastruktur zeitweise lahmlegen kann. Und an erster Stelle steht für mich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern das Bewusstsein dafür wieder zu schaffen, ohne Angst zu schüren.
Aber was mich jetzt auch nochmal ganz doll interessiert, Selene und Dörte, Mensch, wisst ihr noch, wann ihr das erste Mal mit dem Thema Notfallvorsorge in Kontakt gekommen seid?
Ja, also ich weiß es noch ganz genau. Ich habe mich damit wirklich vor Corona gar nicht beschäftigt. Und ich glaube, als man nicht mal wusste, wie oft kann man jetzt noch raus, wie oft kann man in den Supermarkt, was ist im Supermarkt überhaupt da, habe ich mir das erste Mal richtig Gedanken darüber gemacht. Und es war auch sehr interessant, weil ich habe damals mit meinem Freund auf 38 Quadratmetern gewohnt. Das heißt, Vorratshaltung war auch sehr, sehr schwierig. Und ich erinnere mich, dass wir direkt über unsere Eingangstür so ein Regal angebracht haben. Und da haben wir dann eben alle Lebensmittel verstaut. Deswegen ist mir das noch sehr bewusst.
Ja, interessant. Und bei mir war das anders gelegen und wird ja nochmal deutlich, welche Rahmenbedingungen da mal hat, weil ich in einem Einfamilienhaus bin und ich es schon immer seit Studium und Co., ich habe ja Ökotrophologie studiert, total interessiert bin an Vorratshaltung und das selber in einem Kellerraum. Also sehr umfänglich exerzieren. Da hat dann, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber es war so, dass eine Freundin von mir dann sagte, also hier ist ja echt ein Mini-Supermarkt. Also wenn ich mal irgendwie eng dran bin, dann kann ich zu dir gehen. Und ich dachte, ja, stimmt. Und genau auch dann in dem Sommer kam es thematisch mal bei uns beruflich auf den Teller im wahrsten Sinne des Wortes. Und so bin ich viel konkreter. Also mit einem klaren Bewusstsein dafür und wie gut ich bevorratet bin, erstmal überhaupt drauf gestoßen. Nicole, wie war es denn bei dir?
Ich bin tatsächlich so eine kleine Mischung, weil ich halt eben auch aufgewachsen bin mit meiner Oma, die ganz viel selber angebaut und auch eingemacht habe. Deswegen kenne ich so diese Vorratshaltung. Ich muss aber auch gestehen, dass ich eine Zeit lang das ein bisschen belächelt habe. Ja, und wie Celine ist mir das auch nochmal in Corona dann nochmal ganz deutlich geworden, was für eine Relevanz das hat. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man halt letztendlich auch, viele Dinge machen wir schon und wir müssen es halt nur noch mal punktuell optimieren. Da schauen wir gleich aber auf jeden Fall auch noch mal drauf. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wann ihr das erste Mal euch mehr mit diesem Thema beschäftigt habt. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass uns das immer mehr ins Bewusstsein reinkommt und auch, wie wir das umsetzen können. Und es gibt ja viele Empfehlungen, aber sind sie wirklich für jeden zugänglich? Das ist auch noch mal eine Frage, mit der sich Anneke von Reken von der Verbraucherzentrale Niedersachsen beschäftigt hat, die nämlich Folgendes sagt.
Und hier wäre es wünschenswert, eine gebündelte und ja leicht zugängliche Darstellung von Informationen zu haben, die neben dem Thema Ernährung auch etwas zur Energie- und Stromversorgung und zur Wasserversorgung beinhaltet in einem Krisenfall. Und genauso wichtig sind auch Hinweise, wo kriegen denn Betroffene Unterstützung, wo sind Anlaufstellen im Falle des Falles und auch praktische Empfehlungen, wo man wichtige Dokumente aufbewahrt oder einfach auch allgemeine Verhaltensregelungen in einer Notfallsituation, die können eben Orientierung und Sicherheit bieten.
Ja, schaut unbedingt also auch auf die Seiten der Verbraucherzentrale. Da gibt es viele gut verständliche Informationen und sie stellen natürlich auch viele Veranstaltungsformate bereit. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes.
Ja, da kann ich direkt andocken, weil wir als DGE-Sektion Niedersachsen mit all unseren Projekten, die wir unter unserem Dach haben, sowohl Vernetzungsstelle Seniorenernährung als auch gesundheitliche Chancengleichheit in der Kommune oder auch Göttings Ernährung im Wandel, haben das sehr im Fokus und haben beispielsweise Informationsmaterialien auf unserer Seite, diesen Podcast, den Sie jetzt beispielsweise oder ihr derzeit gerade hört, und die Vernetzungsstelle Seniorenernährung als Beispiel macht Schulungen auch zu dieser Thematik, und wir haben Informationsmaterialien etc. pp. Also da ist rundum schon ein Care-Paket, im wahrsten Sinne des Wortes Care-Paket, seitens der DGE-Sektion Niedersachsen auf dem Weg.
Naja, und Dörte und Celine, wir beschäftigen uns jetzt ja schon eine ganze Weile mit diesem Thema. Das heißt, wir haben uns damit schon auseinandergesetzt. Aber das ist ja immer die Frage, Dörte, du hattest das ja schon so ein bisschen gesagt, wie dein Keller aussieht. Der ist ja super. Also wir werden jetzt nicht die Adresse sagen, aber das sieht sehr, sehr gut aus. Aber wie ist es denn? Oder Celine, erzähl nochmal, ich weiß, dass du einen wunderbaren Garten hast. Wie setzt ihr die Empfehlungen um?
Wir setzen die Empfehlungen, seitdem wir uns damit jetzt Dollar beschäftigt haben, schon sehr explizit um, würde ich sagen, in einem großen Maße. Wie du jetzt gesagt hast, Garten etc. hilft natürlich vor allem für die ersten Tage. Und ansonsten habe ich das Glück, dass ich relativ wanderbegeistert bin und dementsprechend sowieso mich viel damit beschäftige, was kann man so für eine Woche oder 10 Tage an Lebensmitteln mitnehmen, die unbedingt notwendig sind, damit, falls kein Supermarkt in der Nähe ist etc., man gut über die Runden kommt, sage ich mal. Und dementsprechend haben wir Vorräte in etwa in dem Maße immer zu Hause.
Ich merke jetzt beispielsweise bei mir auch, als dieses Thema aufkam, also was Lebensmittel und Co. anbelangt, sind wir Gott sei Dank in einer recht komfortablen Situation. Aber all die anderen Equipments drumherum, sei es Warngeräte, sei es Kurbelradio und, da habe ich echt noch eine Lücke. Und deswegen kann ich auch die Bevölkerung gut verstehen, dass sie gerade mit dem Blickwinkel, mit dem man jeweils reinkommt oder den einen tagtäglich betrifft, der Vorrat, in welche Richtung auch immer, sehr unterschiedlich aussieht. Und Nicole, wie ist es bei dir mit der Bevorratung jetzt mit Lebensmitteln? Mal ganz konkret Lebensmittel im Park gesehen?
Also erstmal habe ich mich nur mal ganz deutlich beschäftigt mit, wie sind die Empfehlungen und wie sieht mein eigener Vorrat aus, und habe festgestellt, dass ich die Empfehlungen natürlich auch ganz dolle anpassen muss, weil nicht alles halt auch unseren Gewohnheiten entspricht, und habe halt einfach dann eben das Ganze nochmal so ein kleines bisschen umgebaut. Und ich sage jetzt mal, ich bin auf dem Weg, ich bin noch nicht ganz da, wo ich bin, weil ich finde, ja, dass man das so Routine macht, die regelmäßig halt sozusagen zu nutzen und auszutauschen, da merke ich, dass ich ab und zu da mich nochmal wieder ein bisschen erinnern muss. Aber also auf dem Weg ja, noch ganz da nein.
Für mich jetzt merke ich ganz doll, dieser Part Wasser, ne, das spielt auch eine echte Rolle, wo wir auch intrafamiliär eine Diskussion hatten, machen wir jetzt Flaschen, machen wir Glasflaschen, machen wir PET-Flaschen, machen wir große Kanister, wie gehen wir damit um etc. pp. Oder das jetzt nur mal am Rande.
Absolut, das ist für mich auch die größte Herausforderung. Ich habe keinen wundervollen Keller, in dem ich jetzt großartig Wasser unterbekomme. Das heißt, wir haben auf keinen Fall ja die Wasservorräte für 2 Wochen hier. Und häufig ist es dann eben auch schwierig, wenn man in einer Wohnung wohnt, das ganze Wasser wieder hochzuschleppen, wenn zum Beispiel einfach Besuch da war, der gerne Flaschenwasser trinkt etc. Ich glaube, das ist auch die Empfehlung, mit der ich die größten Probleme habe noch.
Aber ich glaube, dass es ganz vielen so geht. Wenn man sich mal die Daten anschaut, dann zeigen die, dass die meisten Haushalte nämlich eben nicht über die empfohlene Menge an Wasser verfügen. Da gibt es ja eine Studie, Dörte, erzähl mal.
Genau, das ist der, und das lese ich jetzt mal ab, damit ich nicht falsch sage, der Awareness Gap im Kontext Ernährungsnotfallvorsorge am Beispiel ausgewählter vulnerabler Gruppen. Von der Hochschule Osnabrück, von Muriel Freyack, diesem Team von Melanie Speck, was ich am Anfang gesagt hatte. Und die haben vor allem in diesem Kontext als vulnerable Gruppen die Studierenden und die Senioren in den Blick genommen und haben das schon gesehen, dass der Wasservorrat gerade bei den Studierenden, also im Prinzip, sagst du das in einer sehr Plattitüde, überhaupt kein Wasservorrat gegeben ist, und bei den Senioren sie aber die Menge nicht unbedingt erreichen. das ist so ein Punkt, da muss man gucken, wie kann man Lösungswege finden. Bei den Älteren muss man dann gucken, nochmal mit der Mobilität, wie ist das machbar, wie ist es nicht machbar. Bei der vulnerablen Gruppe der Studierenden jetzt, wie kriegen die es mit ihren Raumkapazitäten ja realisiert? Also stelle ich mir schwierig vor. Und das, wenn wir das übertragen nochmal auf die Allgemeinbevölkerung, geht das ja nicht nur um Studierende und so. Ne? Also das ist ganz interessant. Und auch so die O-Töne, die diese Studie noch mit eingefangen hat, jetzt mal nicht nur auf Wasser geguckt, sondern diesen ursprünglichen Part, den wir genannt hatten, von wegen Risiko wahrnehmen und so. Finanzielle Mittel spielen eine Rolle. Wie kann man praktikabel quasi mit entgegenwirken? Und es kamen Sätze, so typische O-Töne wie Katastrophen passieren uns doch nicht, ist nicht hier, ne? Oder wenn das passiert, naja, wir haben ein ganz gutes Netz drumherum und so und gehen in die Nachbarschaft oder wie auch immer. Ja, und was man in der Studie noch festgestellt hat, sind die in Anführungsstrichen frischen Lebensmittel, dass die schon in einer Bevorratung sind, aber das ist natürlich dann ganz kritisch, wenn Strom und dergleichen ausfällt. Also da gibt's noch echt viel zu tun. Ich hoffe, ihr kennt die Studie ja auch, dass ich jetzt nicht irgendeinen wichtigen Punkt vergessen habe. Ich für mich selber würde jetzt mal festhalten, auch in diesem Zusammenhang mit unserem beruflichen Alltag. Wir müssen Impulse setzen und für dieses Thema erstmal eine Aufmerksamkeit finden, um dann in konkrete und den Personen jeweils bedingte Lösungsmöglichkeiten überhaupt eintreten. So ist mein Angebot.
Ja, und genau da setzt das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen kurz 10 an. Denn ja, es gibt Materialien und es gibt Empfehlungen, aber sie entsprechen nicht unbedingt dem normalen Vorrat bei uns zu Hause. Es fehlt an praxistauglichen Angaben mit konkreten Beispielen und auch an einer Handlungsanweisung, wie ich mit einem Vorrat umgehen kann. Daher erarbeitet das 10 eine Kampagne mit dem Slogan »Kleiner Vorrat, große Sicherheit, für alle Fälle gut vorbereitet«. Und der richtet sich an die allgemeine Bevölkerung in Niedersachsen. Er besteht aus einem Postkartenbundle mit 9 Postkarten, zum Beispiel dem Vorratscheck, also wie viel von welchen Lebensmitteln sollte in meinem Vorrat sein, einer Einkaufsliste, was könnte ich wie viel einkaufen, und 5 Rezepten, die aus den Lebensmitteln im Vorrat zuzubereiten sind. Da sind auch Rezepte dabei, die ohne Strom machbar sind. Und damit möglichst viele Menschen erreicht werden, bietet es 10 für MultiplikatorInnen an, dieses Postkartenbundle zu bestellen, damit ihr es vor Ort auslegen und verteilen könnt. Sie haben auch in Social Media Posts die unterschiedlichen Empfehlungen des BWK-Ratgebers aufgegriffen, also nicht nur Ernährung, sondern auch alles, was im Haushalt wichtig ist. Und sie haben auch Pressematerialien hergestellt. Also jede Menge Material für euch, damit ihr es etwas leichter habt, die Menschen in eurem Umfeld zu diesem Thema zu sensibilisieren. Und wir finden, das ist auf jeden Fall ein super Ansatz und eine große Hilfe, um auf diesem großen vorhandenen Berg an Empfehlungen weitere konkrete kleine Schritte für unterschiedliche Lebenslagen arbeiten zu können. Also Schritte, die wirklich machbar sind. Jetzt gehen wir aber tatsächlich noch mal einen Schritt weiter, nämlich was braucht es für Studierende und für ältere Menschen oder andere vulnerablen Gruppen darüber hinaus, damit Ernährungsnotfallvorsorge nicht zur zusätzlichen Belastung, sondern zur Entlastung wird. Wir haben euch ein Beispiel aus Hannover mitgebracht, denn dort gibt es ein neues Angebot, das zeigt, wie das gelingen kann, ältere Menschen in Krisensituationen mehr Sicherheit zu geben. Da geht es um die sogenannte Vorsorgekiste. Das ist eine fertige Lebensmittelkiste für eine Person und eine Woche, gedacht für Stromausfälle, Schneechaos oder andere Lagen, in denen der Supermarkt plötzlich unerreichbar wird. Ich habe mit Bea Moldenhauer von der Landeshauptstadt Hannover darüber gesprochen, was genau hinter dieser Idee steckt und warum Vorsorge gerade für SeniorInnen so wichtig ist. Und als erstes habe ich sie gefragt, was denn der Auslöser war, dieses Angebot überhaupt auf die Beine zu stellen. Spannend ist, dass sich Hannover auf ein schon bestehendes Konzept von den Samtgemeinden Flutwedel und Wartlingen stützt und es dann für ihre eigene Stadt angepasst hat. Unter anderem, weil viele ältere Menschen in Hannover einen Migrationshintergrund haben oder sich ganz bewusst vegetarisch ernähren möchten.
Also Auslöser war tatsächlich der Stromausfall Anfang des Jahres in Berlin und gleichzeitig eine lange kalte Periode, was unser Wetter hier in Hannover betraf. Es lag viel Schnee und die Gehwege waren nicht geräumt. So, und dann hatten wir das Problem, dass viele SeniorInnen nicht rausgehen konnten, die zum Beispiel auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen waren. Mhm. Die konnten sich nicht mit Lebensmitteln versorgen, haben es nicht zum Supermarkt geschafft. Und das waren so zwei Schlüsselmomente, in denen wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich vorsorgen, da müssen wir ein Angebot schaffen oder zumindest die Bedingungen dafür schaffen, dass andere dieses Angebot vorhalten können.
Damit die Kiste trotzdem sinnvoll ist, hat sich das Team die ursprüngliche Lebensmittelliste vorgenommen und überarbeitet. Also Fleischprodukte wurden gegen vegetarische Alternativen ausgetauscht. Zum Beispiel Dosenwurst durch Kichererbsen oder vegetarische Aufstriche dazugenommen, sodass die wichtigsten Nährstoffe weiterhin abgedeckt sind und die Kiste gleichzeitig aber zu der Ernährungsweise vieler älterer Menschen in Hannover passt. Organisiert wird das Ganze zusammen mit dem Lebensmittelhandel vor Ort.
Ganz genau. Und wir haben hier in der Stadt Hannover natürlich auch ein ganz anderes Klientel als zum Beispiel die in der Gemeinde Flotwedel, Bartling. Also wir haben auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, auch bei den älteren Menschen. Wir haben hier auch viele SeniorInnen, die ganz bewusst sich vegetarisch ernähren und haben dann gesagt, wir werden das ganze Konzept so auf die Beine stellen, dass es auf jeden Fall eine vegetarische Vorsorgekiste wird, damit wir dann niemanden von vornherein ausschließen.
Die Stadt stellt eine Lebensmittelliste bereit und die interessierten Händler packen daraus fertige Kisten. Sie bieten sie zum Selbstkostenpreis in ihren Läden an, inklusive Flyer mit zusätzlichen Tipps.
Also die Kooperation ist dahingehend, dass wir diese Lebensmittelliste aufgestellt haben, sodass die Senioren, also die Kiste ist immer für eine Person für eine Woche konzipiert. Damit kommen sie hin. Eine Woche, ohne dass sie Probleme hätten. Dann haben wir die Liste aufgestellt und haben die dann dem Lebensmittelhandel zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir sind im Rahmen der Quartiersarbeit jetzt an Lebensmittelhändler, die im Quartier verortet sind, herangetreten. Das konnten ganz unterschiedliche sein. Also in dem ersten Fall, mit dem wir jetzt gestartet sind, war das halt einer im Stadtbezirk Wettbergen, der sofort gesagt hat, finde ich gut, machen wir mit. Der hat die Kiste von uns bekommen und hat dann einen Karton, also wir haben so, ich weiß nicht, können Sie das im Hintergrund bei mir sehen?
Ja,
da steht
genau.
Sie auch. Hat die dann gepackt und unseren Flyer mit reingetan und sie zum Selbstkostenpreis im Laden angeboten.
In den sozialen Medien gab es aber auch kritische Stimmen. Manche fragten sich, ob man mit solchen Angeboten vielleicht nicht eher Angst schürt. Aber genau das verneint Bea Moldenhauer sehr deutlich. Ihr geht es um die Stärkung und die Selbstwirksamkeit.
Also ich möchte eigentlich alle anderen Kommunen auch ermutigen, das nachzumachen. Das ist auch nichts, was irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal jetzt nur für Bartling, Flotwedel oder Hannover sein sollte. Nein, eigentlich müssten alle Kommunen mitziehen und die Lebensmittelhändler mit ins Boot holen, weil ich glaube einfach, dass das etwas ist, was wir zukünftig mitdenken sollten und was allen zugutekommen sollte.
Die Vorsorgekiste ist dabei kein exklusives Hannover-Projekt. Bea Moldenhauer wünscht sich, dass viele andere Kommunen und Händler dieses Konzept aufgreifen.
Wir wollen keine Ängste schüren. Wir wollen die Leute gut vorbereiten. Wir wollen sie ertüchtigen, dass sie selber auch etwas machen können, damit sie sich selber auch ein Stück weit, krisenresilient zeigen, weil Stromausfälle können passieren. Das zeigt ja auch gerade wieder das Beispiel in Baden-Württemberg. Oder es kann tagelang Schnee fallen, auch in Zeiten des Klimawandels. Und dann werden die Straßen oder die Fußwege nicht so schnell geräumt. Oder. Und wenn die Leute dann etwas zu Hause haben, dass sie gar nicht rausgehen müssen, dann ist das ja eher etwas Positives.
Die Vorsorgekiste zeigt, Krisenvorsorge muss nicht spektakulär sein, sondern vor allem alltagstauglich. Eine Woche Grundversorgung in einer Kiste, die angepasst ist an die Bedürfnisse von SeniorInnen und die entstanden ist aus der Zusammenarbeit von Kommune und Einzelhandel direkt im Quartier. Und wenn ihr jetzt in einer anderen Stadt oder Gemeinde lebt und euch denkt, so etwas bräuchten wir hier auch, dann sprecht doch eure Kommune und lokale Händler an und schaut in die Shownotes. Dort verlinken wir euch Kontaktmöglichkeiten zu Bea Moldenhauer und weitere Infos zur Vorsorgekiste. Es wird aber nicht nur für die SeniorInnen eine Art Notfallwarenkorb gebraucht, sondern für viele verschiedene andere Gruppen genauso. Und das müssen Vorschläge sein, die auch wirklich praktikabel sind, also zum Beispiel auch für Studierende oder armutsgefährdete Gruppen. Es ist wichtig, dass eine begrenzte Auswahl von Lebensmitteln für beides halt taugen, für den Alltag, aber auch für Krisen. Und sie müssen sich in die bestehenden Routinen integrieren lassen. Es geht also weniger um ganz konkrete Szenarien, sondern um die Frage, was kann ich mit meinen Möglichkeiten ganz realistisch tun, damit ich für einige Tage eine Krise gut überbrücken kann. Dann lasst uns vielleicht jetzt nochmal ganz konkret auf den Vorrat gucken. Was sollte da drin sein?
Ja, also ich kann ja mal mit anfangen und ja ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Also zum einen ist das Trinkwasser, Trinkwasser, Trinkwasser. Das haben wir jetzt ja schon des Öfteren genannt. Dann Kohlenhydratbasis, also 1 bis 2 Packungen Nudeln, Reis, Haferflocken, alle Lebensmittel, aus denen man mit wenig Aufwand warme oder kalte Mahlzeiten zubereiten kann. Dann Gemüse und Obst, ne, aus Konserven oder Gläsern, also Erbsen, Möhren, Bohnen, Rotkohl, Sauerkraut, ne, Obstkonserven kennt ihr ja alle. Ergänzt mit frischen Produkten, wenn es möglich ist. Ja, und dann gibt's noch die Eiweißquellen, also jetzt mal so vom Nutritiven her mitgeblickt. Haarmilch, Hartkäse und Hülsenfrüchte ist da auch eine ganz wichtige Gruppierung, die man nennen muss und sollte, aus der Dose und Fischkonserven. Das sind Produkte, die viele Haushalte ohnehin kennen und nutzen. Und ich nenne es jetzt mal zu guter Letzt Fette und Öle, also ein Speiseöl nochmal zusätzlich oder gegebenenfalls ein Streichfett, die man in einem Haushalt haben sollte.
Das Wichtige dabei ist, dass wir die Vorräte dann in unseren Alltag integrieren. Das heißt, First in, First out anwenden, statt dass wir so ein Katastrophenregal haben, auf das wir gar nicht zugreifen. Wenn wir beispielsweise eine Fett- und Eiweißquelle haben wie Nussmus, dann nutzt das gerne im Alltag und guckt einfach, wenn es leer wird, dass ihr euch ein neues besorgt.
Weil das wäre natürlich genau das, was wir nicht, was nicht sinnvoll wäre, wenn wir sagen würden, okay, wir machen einen riesen fetten Vorrat, kaufen den vielleicht auch nochmal bei Spezialfirmen und stellen den dann dahin und stellen in einem Jahr fest, ach du liebe Güte, das ist jetzt aus alles abgelaufen, ich muss es wegschmeißen. So soll es natürlich nicht sein, sondern es soll ganz normaler Teil des Alltags werden. Und deswegen, was ich am Anfang meinte, von wegen, es schaut einfach, was passt zu euch, was passt zu euren Ernährungsgewohnheiten und versucht das dann so dementsprechend in euren Alltag einzubauen.
Ja, das kann ja auch eine riesengroße Hilfe sein. Ne? Das muss, es muss ja gar nicht hinderlich sein. Erstmal, das muss wie so eine Routine sich einlaufen. Und da sind wir halt.
Ja. Ja, sollten daran denken, den Genuss nicht zu vergessen. Also wenn es irgendwas gibt, was man besonders gerne mag, dass man natürlich auch guckt, dass man davon immer den einen oder anderen Vorrat hat.
Ja, und insbesondere
ja, total. Aber auch nochmal daran denken, ich meine, dass die Betroffenen denken da definitiv dran. Wir reden jetzt hier über die normalen Vorräte, aber wenn man natürlich besondere Bedürfnisse hat, weil man eine Vorerkrankung hat, was auch immer, dann auch da den Blick drauf schärfen, dass man da auch genügend hat. Weil im Zweifel eines Versorgungsnotfalls sind das da genau die Lebensmittel, die man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr bekommt.
Richtig.
Das heißt, jetzt vielleicht nochmal, wir haben in der zweiten Folge dieser Sonderstaffel da auch schon mal einen Blick drauf gerichtet, auf die vulnerablen Gruppen. Ich finde das jetzt nochmal ganz wichtig, dass wir da nochmal drauf schauen, die halt einfach nochmal besondere Bedürfnisse haben.
Ja, da möchte ich nochmal kurz ein bisschen einhaken, weil ich bin so ein Verfechter von Definitionen und am Anfang nochmal klarzustellen, was bedeutet das überhaupt, damit man nicht aneinander vorbeiredet oder unterschiedliche Blickwinkel quasi mit hat, ne? Und vulnerable Gruppen hatten wir jetzt schon in dem Podcast durch beispielsweise die Studie von Melanie Speck genannt, SeniorInnen und Studierende. Aber soweit ich informiert bin, hat das BBK da auch eine Begriffserläuterung reingestellt, die lese ich mal vor. Und da heißt es so viel wie vulnerable Bevölkerungsgruppen im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge sind Personen, deren Ernährungssicherheit im Krisen- und Katastrophenfall, also Sicherheit oder Unsicherheit, damit sie genug zu essen haben, aufgrund ihres Alters, ihres Gesundheitszustandes, ihrer sozialen Lage, ihrer Pflegebedürftigkeit und ihrer Abhängigkeit von speziellen Lebensmitteln, also das, was Nicole gerade sagte, medizinischer Ernährung und externer Versorgung überdurchschnittlich gefährdet sind. Ja, dazu zählen schon Studierende, Senioren, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehende, Menschen in Armut, Wohnungslose, Analphabeten etc. pp. Ich glaube, das könnte man noch weiter fortführen. Wie seht ihr das?
Ja, ich gehe da total mit und ich denke, es ist so wichtig, dass wir da gucken, welche spezifischen Herausforderungen haben eben diese verschiedenen Gruppen und wie könnte dann ein Unterstützungsangebot für eben diese aussehen?
Ja, und das ist ja viel, vielschichtig, also sehr vielschichtig. Ich weiß gar nicht, wie vielschichtig das ist. Das heißt ja auch, dass wir uns gegenseitig viel unterstützen müssen und Möglichkeiten und Lösungswege finden. müssen, was alles möglich ist, also, aber halt vielfältig und bunt.
Na, vielleicht lass uns doch mal die Gruppen ja nach und nach anschauen. Also das ist halt wirklich nur ein Blick. Also da gibt's ja, du hast es auch oder ihr habt es gesagt, es gibt viele, viele Facetten. Aber vielleicht einmal mal einen Versuch starten. Ja, was sind deren besonderen Bedürfnisse? Und bei Studierenden und Auszubildenden haben wir ja auch schon gesagt, Mensch, da ist meistens, sie leben in WGs oder in auf jeden Fall beengterem Raum und haben ein knappes Budget. Und da sollte der Notfallwarenkorb vielleicht eher so aussehen, dass die Nudeln, Reis und Haferflocken zwar in den haushaltsüblichen Mengen gekauft wird, aber dass man in der Wohngemeinschaft sich das vielleicht auch untereinander aufteilt, wer für was zuständig ist. Dass ein zusätzlicher Kasten Trinkwasser einfach immer da ist und dass man vielleicht, wenn man jetzt sagt, ich suche kostengünstige Eiweißquelle, bieten sich halt zum Beispiel die Hülsenfrüchte aus der Dose an.
Celine, wie sieht's mit Senioren vielleicht aus? Da hast du ja vor allem die Rennstrecke.
Ja, und wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Oftmals scheitert es da eben nicht an dem Wissen, sondern zum Beispiel an der Unterstützung, dass man so ein Trinkwasser, also dass man Trinkwasser nach oben bekommt, so einen Kasten, an dass man eben guckt, wie kann man da unterstützen, dass man auch vielleicht bei sich selbst im Haus mal nachguckt. Und da kann es ebenfalls auch gut sein, dass so eine Versorgekiste, wie die aus Hannover, eingesetzt werden können für die SeniorInnen selber. Und bei den Eiweißquellen und der Kohlenhydratbasis empfehlen sich zudem halt leicht zu öffnende Konserven und Gläser statt schwere Verpackungen, sodass sie eben auch, wenn man schon Probleme beim Öffnen von Konserven etc. hat, dass man das gut nutzen kann.
Ich kann ja mal ein paar O-Töne ganz live aus meinem Bericht oder meinem Alltag sagen. Wir haben ja ein Familienmitglied, der Zöliakie hat, und vor dem Hintergrund machen wir das eh schon immer, dass wir Produkte, die glutenfrei sind, die Nudeln, also spezielle Nudeln, ne, in einer größeren Menge mal da haben. Also daraufhin wirklich wie so Notfallkoffer in Anführungsstrichen. Reis mit dabei haben und Co. Also da auf seine eigenen Produkte oder Bedürfnisse, die man dann da hat und Bedarfe tatsächlich, den Notfallwarenkorb besser im Blick hat. Und das darf man auch gar nicht vergessen, das nenne ich mal an der Stelle, obwohl es mit Essen und Trinken weniger in dem Fall jetzt zu tun hat, Medikamente, die noch wichtig sind. Und da denke ich jetzt mal in Richtung Diabetes und so. Da sieht es ja mit einer ernährungsmitbedingten Erkrankung nochmal ganz anders aus. Muss man auch mal einen Blick drauf werfen.
Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt dann nochmal Menschen mit Behinderungen anschauen, dann hatten wir das ja vorhin schon erwähnt, wir brauchen einen barrierefreien Zugang zu den Informationen, über die wir jetzt hier reden. Auf der einen Seite einen leicht zugänglichen und verständlichen Informationsfluss, aber natürlich auch ganz praktische Unterstützung. Also das heißt, gerade wenn es um körperliche Einschränkungen geht, wer kann mir beim Einkaufen helfen oder auch wie sehen die Vorräte denn aus? Wie bekomme ich die gut auf? Also habe ich Konserven mit Drehverschluss? Oder die schweren Wasserkanister, wer kann mich da vielleicht auch ein bisschen unterstützen? Weil wichtig ist ja, dass die Selbstständigkeit da auch nicht eingeschränkt ist, sondern dass die Menschen unterstützt werden, ohne sie ja einzuschränken. Und da wäre mir einfach total wichtig, schaut doch selber in eurem eigenen Umfeld auch nochmal nach. Wer fällt euch vielleicht auf, den man einfach im Blick haben muss? Also jetzt nicht übergriffig sein, aber einfach im Blick haben muss, mitdenken muss, dass in solchem Falle vielleicht auch derjenige nochmal besonderen Bedarf hätte.
Absolut. Wir haben ja dann auch noch andere Gruppen, wie beispielsweise Menschen, die in Armut leben. Also hier gilt dann auch, dass man langsam aufstocken kann und bei der Kohlenhydratbasis oder den Eiweißquellen eben auf preiswerte Grundnahrungsmittel achtet. Also dass man sowas wie Nudeln und Reis, genauso wie Hülsenfrüchte eben aus der Dose nutzt. Und bestehende Unterstützungsangebote wie die Tafel oder soziale Kaufhäuser können dabei eben auch helfen, so einen Notfallwarenkorb zu ergänzen, statt dass man den gesamten Vorrat auf einmal kaufen muss.
Ja, und da gibt's ein gutes Stichwort, finde ich, weil ich auch glaube, oder wir ja den Eindruck machen und wir auch haben in unserem beruflichen Alltag, wissen, wie schwer es ist, mit einem knappen Geldbeutel optimale Versorgung an den Tag zu legen und da schon viel, viel passiert, beziehungsweise Betroffene ja auch schon selber sehr die Expertise haben, ist für mich so dieser Brückenschlag auch nochmal Richtung Wohnungslose gucken zu können oder Menschen, die so eingeschränkt sind, dass sie vielleicht auch Bildungsangebote nicht annehmen können. Was machen wir denn in der Struktur an sich? Also jetzt so ein bisschen verlassen den Blick auf die private eigene Situation, sondern nochmal losgelöst in Rahmenbedingungen, die wir als Gemeinschaft, als eine Kommune, als ein Land oder als auch als Staat durchführen können. Aber da sind wir jetzt so habe ich jedenfalls den Eindruck, auch politisch voll und mittendrin. Und gibt es Lösungsansätze oder Wege, oder man macht sich da auf den Weg und ist wichtig, auch diese Bevölkerungsgruppen nicht dabei zu vergessen, wo so viele, ja, ich nenne das mal, so viele Teller der Bedürfnisse und Bedarfe gibt, um sie bei der Ernährungsnotfallvorsorge mit in den Blick zu haben.
Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist erstmal ja, es erscheint ja erstmal wie eine Mammutaufgabe, dass wir das überhaupt hinkriegen. Und vielleicht geraten diese Gruppen dann ein bisschen weiter aus dem Blick, weil die ja noch viele individuellere Bedürfnisse haben. Aber darauf zu schauen, und ich finde, das schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Anfang mit Finnland, dem Beispiel, weil dort wird es halt tatsächlich gelebt. Also wir hatten ja gesagt, dass sie die Empfehlungen also auch schon umsetzen. Aber wie machen sie das? Sie machen das halt so, dass jeder so seinen speziellen Beitrag hat. Also da ist es nicht so, dass jeder einzeln für sich sorgt und seine 3 bis 10 Tage schafft, sondern sie denken halt in der Gemeinschaft. Der eine hat seine Stärke, dass er vielleicht einen Brunnen hat im Garten und kann für die Wasserversorgung leisten. Der andere ist medizinisch vorgeprägt. Der nächste baut irgendwas an. Also das ist halt das, was in Finnland wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dass die Gemeinschaft an sich das Ganze auffängt und nicht immer nur jeder Einzelne.
Ja, und im Prinzip binden wir ja jetzt mehr oder weniger ab, ne, und können eigentlich als Fazit, ja, was können wir eigentlich als Fazit in dieser Folge sagen? Also eins wurde doch heute total klar. Ernährungsnotfallvorsorge muss zur Lebensrealität unseres, ja, jeder von uns, also des Menschen in unserer Gesellschaft für uns passen. Es muss zur Wohnsituation passen, zu den ökonomischen Möglichkeiten, zur Gesundheit und soziale Netzwerke, richtig? Und das heißt ja, wir versuchen immer so 5 Take-Home-Messages immer am Ende zu generieren. Welche hätten wir denn da heute?
Also ich nehme für mich ganz klar mit, nochmal über den Trinkwasservorrat nachzudenken. Also dass ein Trinkwasservorrat für einige Tage eine sehr, sehr wichtige Anschaffung ist und zugleich oft unterschätzt wird. Also dass wir hier wirklich mit kleinen Veränderungen viel bewirken können.
Und ich auf jeden Fall, dass man ein bisschen auch auf sich selber schaut, was sind meine eigenen Ernährungsgewohnheiten, was ist das, was ich brauche, was ich nutze, und dementsprechend plane ich meinen Vorrat.
Ich für meinen Part denke, wir müssen ganz klar den Blick auf vulnerable Gruppen, egal wie sie definiert sind, schauen und gucken, welche Möglichkeiten gibt es dafür.
Und insgesamt geht es ja auch überhaupt gar nicht darum, dass wir uns Angst machen sollen, sondern dass wir vorbereitet sind. Und dadurch, dass man vorbereitet ist, nimmt ja auch eigentlich die Angst ab. Also, dass Vorsorge entlastet und nicht zusätzlich belastet.
Und da kann ich vielleicht anschließen und den 5. Punkt quasi nennen. Das ist das Wichtigste. Schritt für Schritt. Also fangt ihr heute alle an mit dem 1. Schritt. Sucht euch einen Part raus und mit dem startet ihr.
Genau, überlegt, wie kann denn euer persönlicher 1. Schritt sein? Vielleicht ist es der zusätzliche Kasten Wasser, vielleicht ein paar haltbare Basislebensmittel oder hey, vielleicht einfach nur, indem ihr mit Menschen in eurem Umfeld darüber redet. Wo steht ihr? Wie könnt ihr euch unterstützen? Also kleine Schritte, die im Ernstfall aber den großen Unterschied machen können. Und uns interessiert natürlich, wie sieht es denn bei euch gerade aus? Wo seht ihr die größten Lücken bei euch, bei anderen, bei euren Alltagsvorräten, bei der Krisenkompetenz? Schreibt uns das gerne. So, das war unsere heutige Folge und damit erst einmal die letzte der Sonderstaffel. Aber uns bewegt das Thema weiter. Das heißt, haltet mal Ausschau. Wir werden vielleicht noch mehrere Folgen bringen. Alle Links, alle weiterführenden Infos verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und jo, wir freuen uns auf euch. Hört mal wieder rein. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.